Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Und thematisch wird es heute ein bisschen wild, aber im positiven Sinne, hoffe ich. Wir gucken auf das Klima. Der IPCC, der Weltklimarat, hat gestern seinen Bericht veröffentlicht und wir sprechen heute mit einer der Leitautorinnen darüber, was jetzt daraus folgt. Wir schauen auch auf die Energiewende. Da soll eine Stromautobahn zwischen dem Nordosten der Republik und dem Süden in Bayern entstehen. Und heute ist Baubeginn eines wichtigen Knotenpunkts. Wir schalten da nach Sachsen-Anhalt. Und auch die Ökologie wird ein Thema sein. Unter der Leitung eines französischen Forschungsinstituts wird heute eine Studie vorgestellt, die untersucht hat, wie der Pestizideinsatz in der Europäischen Union reduziert werden kann. Und wir haben natürlich auch ein Verbraucherthema, beziehungsweise sogar zwei. Einmal die Frage der Abschalteinrichtungen. Haben Dieselkläger Anspruch auf Schadensersatz, wenn sie vom Autohersteller bewusst sittenwidrig getäuscht wurden? Der Europäische Gerichtshof hat in der Frage nun ein wegweisendes Urteil gesprochen und die Hintergründe, die erfahren Sie gleich. Und zu dieser nicht nur vollen, sondern hoffentlich auch interessanten Umwelt- und Verbrauchersendung begrüße ich Sie, Gregor Lischka. Ja, Dr. Friederike Otto ist Klimawissenschaftlerin am Imperial College in London. Sie hat maßgeblich zur Entwicklung der sogenannten Zuordnungsforschung beigetragen. Das heißt, sie beschäftigt sich mit der Frage, ob und wie man Extremwetterereignisse tatsächlich Klimafolgen zuordnen kann. Und sie ist eine der Leitautorinnen des großen Syntheseberichts des Weltklimarats, dem IPCC. Und der ist gestern erschienen, dieser Bericht. Und vor der Sendung habe ich über mögliche Folgerungen daraus mit ihr gesprochen. Frau Dr. Otto, Sie haben einen kleinen Aufsatz vor kurzem im Klimabuch von Greta Thunberg geschrieben. Da heißt es sinngemäß, nur wer vollkommen wahnhaft ist, glaubt noch, dass der Klimawandel irgendwann in der Zukunft stattfindet. Müsste man angesichts der Ergebnisse des IPCC spätestens seit gestern sagen, nur wer vollkommen wahnhaft ist, glaubt noch, dass das 1,5-Grad-Ziel zu erreichen ist?
Nein, das würde ich so nicht sagen. Also ich würde sagen, das 1,5-Grad-Ziel ist im Moment sehr unrealistisch. Das liegt aber nicht am Klima oder an physikalischen Gesetzmäßigkeiten. Was dieser IPCC-Bericht nämlich sehr, sehr deutlich zeigt, ist, wir haben alles Wissen, alle Technologie, alle Tools, die wir brauchen, um das 1,5-Grad-Ziel einzuhalten. Was wir nicht haben, ist der politische Wille, das zu tun und die nötigen Gesetzgebungen, um eben dieses Wissen und die Technologie auch einzusetzen. Aber das ist ja etwas, was wir können dieses Ziel realistisch machen.
Sie haben ja eben gerade auch selber darauf verwiesen, wir haben eigentlich alle Werkzeuge, alle Tools, die vorliegen, um die Klimakrise einzudämmen. Dann werfen wir mal einen Blick in diese Werkzeugkiste. Welche Instrumente, welche Werkzeuge liegen denn da ganz oben? Quasi griffbereit.
Also ganz oben liegen erneuerbare Energien, mit denen man also unsere ganze Stromgewinnung auf erneuerbare Energien umstellen kann. Wir wissen, wie man allen landbasierten Verkehr CO2-frei machen kann. Wir wissen, wie man Gebäude bauen und dämmen kann, sodass sie CO2-neutral sind. Wir wissen, wie wir Städte designen müssen, damit sie also eben auch in Hitzewellen dazu führen, dass weniger Menschen sterben. All diese Sachen liegen ganz, ganz oben in der Toolbox. Die sind lange ausprobiert und erprobt. All das können wir umsetzen. Aber im Moment fehlen halt die legalen Rahmenbedingungen, die Anreize dafür.
Wenn wir jetzt da mal ein bisschen tiefer reingraben in dieser Werkzeugbox, es ist ja auch letztendlich eine technische Metapher, sind wir da nicht auch bei technischen Lösungen, also Kohlenstoffspeicherung? Ist das nicht auch ein Learning des IPCC?
Nein. Natürlich steht in dem Bericht drin, dass für die sehr schwer zu vermeidenden Emissionen, zum Beispiel bei einigen Sachen in der Landwirtschaft und beim Flugverkehr, da wird man das brauchen. Aber wir müssen jetzt sofort all das umsetzen, was wir wissen, wie es geht. Wir brauchen für den landbasierten Verkehr kein CCS. Wir brauchen für die Stromgewinnung kein CCS. Wir brauchen für Gebäude und Häuser kein CCS.
CCS, das ist die Kohlenstoffspeicherung, ja, nur für die Menschen, genau, die das nicht wissen.
Ja. Sorry.
wenn wir
und sich darauf zu fixieren, bedeutet, dass wir, wie man hier so schön sagt, kicking the can down the road. Das sehen wir jetzt, dass das passiert. Gerade in Deutschland gibt es wieder ganz viel, oh, wir müssen Forschungsgelder in Kohlenstoffspeicherung stecken, was ja schön und gut ist. Aber im Moment wird nur das gemacht und all das andere, was wir unbedingt sofort machen müssen und was wir, wo die Technologie funktioniert, wird nicht gemacht. Und solange das weiterhin besteht, ist Kohlenstoffspeicherung bloß eine Ausrede.
Wenn wir das jetzt mal ernst nehmen, diese Erkenntnis, dass eigentlich alle Werkzeuge schon da sind, wir haben auch die Erkenntnisse. Was bedeutet das eigentlich für die Rolle des IPCC, wo Sie ja auch eine der Autorinnen sind, eine der Leitautorinnen? Könnte man nicht sagen, eigentlich hat der IPCC seinen Job erledigt, wir wissen alles, die Klimawissenschaft hat die Erkenntnisse und zeigt auch die Werkzeuge auf. Job erledigt, eigentlich müssten jetzt die Sozialwissenschaften übernehmen.
Dem würde ich nicht widersprechen, ja. Also ich meine, Sozialwissenschaftler, es ist ja nicht so, dass der IPCC keine Sozialwissenschaftlerin beschäftigt. Beschäftigt klingt, als würden sie bezahlt. Also es ist ja nicht so, dass keine Sozialwissenschaftler am IPCC-Bericht beteiligt sind. Aber sie sind tatsächlich zurzeit in der Minderheit. Und die Probleme, die wir jetzt haben, sind tatsächlich zum ganz, ganz großen Teil sozialwissenschaftliche Probleme. Und ich würde Ihnen absolut zustimmen, dass der nächste IPCC-Bericht muss einen ganz, ganz großen Fokus darauf haben, wie können wir die politischen Rahmenbedingungen ändern, und zwar schnell. Denn darauf scheinen wir ja in der ganzen Welt keine Antwort zu finden.
Weil Sie jetzt schon den nächsten IPCC-Bericht quasi ins Auge gefasst haben, das können wir ja wahrscheinlich so in 5-6 Jahren wieder mit rechnen. Bisher gilt der IPCC ja, also er gilt, wie gesagt, das heißt nicht, dass er es ist, aber er gilt als konservativ in seinen Einschätzungen. Also heißt, die Klimafolgen werden oder wurden eher unterschätzt als überzeichnet und hat man sich meistens eher nach oben korrigiert, also dass die Schäden doch größer sein werden als ursprünglich gedacht, dass der Meeresspiegel doch ein bisschen stärker ansteigt als ursprünglich gedacht. Ist der IPCC tatsächlich so konservativ und wird sich das jetzt ein bisschen ändern?
Der IPCC muss konservativ sein, denn was der IPCC-Bericht ja macht keine eigene neue Wissenschaft, sondern was wir, ich meine, die Wissenschaft machen wir natürlich, wenn wir eben gerade nicht am IPCC arbeiten. Aber der IPCC-Bericht analysiert alle wissenschaftlichen Veröffentlichungen zum Thema und zieht dann daraus Schlüsse über den Stand unseres Wissens. Und der Stand unseres Wissens war eben, dass es einfach bis zum letzten IPCC-Bericht, dem fünften, der 2014, wo der letzte Teil 2014 erschienen ist, gab es im Prinzip sehr, sehr, sehr wenig Studien, sehr wenig Evidenz dafür, was denn die tatsächlichen Schäden des menschengemachten Klimawandels sind. Und darum war das da, also man kann das sagen, zu konservativ, aber der IPCC kann eben, was es in der Wissenschaft nicht gibt, kann der IPCC nicht machen. Und das hat sich eben in den letzten Jahren geändert und deswegen ist es jetzt drin und deswegen ist es auch eben nach oben korrigiert. Aber ich meine, ja, gerade in den Bereichen, wo sich Wissenschaft ganz viel weiterentwickelt, verändert natürlich auch der IPCC seine Aussagen.
Und das volle Interview mit Dr. Friederike Otto vom Imperial College in London, das finden Sie dann ab heute Nachmittag in unserer Deutschlandfunk-Audiothek oder auch auf unserer Website. Im ganzen Interview habe ich auch über die Einflussnahme auf den aktuellen IPCC-Bericht gesprochen und auch den Ausblick auf den nächsten Bericht des Weltklimarats. Und über mögliche Lösungen für dieses ganze Schlamassel, diese Klimakrise, darüber rede ich jetzt mit Niklas Ottersbach. Wind soll nämlich von der Ostsee kommen und grünen Strom nach Bayern liefern. Eine 540 Kilometer lange Stromautobahn von Mecklenburg-Vorpommern bis in den Süden soll das sicherstellen. 2027 soll sie fertig sein. Und ein wichtiger Knotenpunkt für diese Stromautobahn, der soll in Magdeburg errichtet werden und da ist heute Baubeginn. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck war da, Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Haseloff war da und unser Landeskorrespondent Niklas Ottersbach, der war auch da und ist jetzt da bei mir in der Leitung. Guten Morgen, Herr Ottersbach.
Ja, schönen guten Morgen.
Was ist das denn da für ein Knotenpunkt in Sachsen-Anhalt und welche Bedeutung hat dieses ganze Projekt für die Energiewende?
Also dieser Knotenpunkt ist in Wolmirstedt, das ist quasi vor den Toren von Magdeburg. Und dort wurde heute der Spatenstich für den sogenannten Konverter vollzogen. Also dieser Umwandler wird Wechselstrom aus Mecklenburg-Vorpommern dann eben in Gleichstrom verwandeln und quasi transportfähig machen für die 500 Kilometer lange Leitung nach Bayern. Das Ganze in einem turnhallengroßen Gebäude direkt neben dem Umspannwerk in Wolmirstedt. Das ist übrigens ja auch jetzt schon eine der wichtigsten Stromkreuzungen in Ostdeutschland. Und mit diesem Konverter wird es dann ein Startpunkt für den Südostlink sein, der ja dann die wichtigste Stromautobahn in ganz Deutschland werden wird. Nur mal zur Einordnung, Sachsen-Anhalt produziert ja jetzt schon mehr Ökostrom, als es verbraucht. Und die Folge ist dann einfach, dass die Windräder stillstehen. Das heißt, Sachsen-Anhalt wirft so viel Strom aus Erneuerbaren weg, wie die zwei größten Städte im Land, Magdeburg und Halle, im Jahr verbrauchen. Und das soll sich in Zukunft ändern. Der Südostlink soll eine Kapazität von 700 Windrädern haben, die dann unter Volllast Strom einspeisen können.
Das hört sich immens an. Wird damit aber nicht irgendwie auch so eine Zweiteilung in Deutschland zementiert? Also der Norden, der Nordosten, die produzieren schönen grünen Strom und der Süden, der verbraucht ihn dann.
Ja, im Grunde genommen ist es so. Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Haseloff hat das heute zum Spatenstich in Wolmirstedt auch nochmal betont. Dieser Südostling ist auch eine Form der Solidarität für den Süden. Und er hat auch gleich nochmal eine Bitte hinterhergeschickt an Robert Habeck, nämlich eine Reform der Netzentgelte. Nämlich momentan ist es ja so, dass die Bundesländer besonders hohe Strompreise haben, die auch noch besonders viele erneuerbare Energien haben. Das ist natürlich ein Gerechtigkeitskonflikt. Der Norden und Osten produziert, der Süden profitiert. Das soll sich ändern. Bundesklimaminister Habeck will das auch angehen, hat das heute nochmal gesagt und hat aber auch gleich hinterhergeschickt. Über den Bund werden wir das nicht regeln. Wir brauchen die Länder. Das heißt, Habeck braucht auch die Ministerpräsidenten im Süden und im Südwesten, die da am Ende zustimmen.
Jetzt gibt es ja auch Bürgerinitiativen gegen den Südostlink, diese Stromautobahn. Einige Bauern und Bäuerinnen sind wahrscheinlich auch nicht zufrieden mit der Trasse, wenn sie da ihr Land bewirtschaften. Und das ist natürlich auch ein Eingriff in die Natur, das ganze Projekt. Welche Lösung soll es denn da in den nächsten Jahren geben?
Na, da haben sie sich heute doch sehr bedeckt gehalten, fand ich. Also es ist so, dass einige Bauern Angst haben, dass mit den Erdkabeln Landwirtschaft nur noch schwer möglich sein wird. Es ist so, dass die Kabel so tief verlegt werden, dass darüber auch noch was wächst. Also man darf halt keine Bäume drüber anpflanzen. Das ist das eine. Und was den Trassenverlauf an sich angeht, da sagt Ministerpräsident Rainer Haseloff Folgendes.
Und das ist entlang der A9. Da ist sowieso der Eingriff in die Natur gegeben, schon seit vielen, vielen Jahrzehnten. Und deswegen, denke ich mal, ist gerade auch mit einer klugen Wahl der entsprechenden Trassenführung und die Erdverkabelung eigentlich sehr, sehr viel schon abgeräumt an Problemen, die die Naturschutzverbände haben.
Also 2027 soll diese Stromautobahn fertig sein, wenn es gut läuft. Aber im Grunde genommen ist sie 5 Jahre zu spät. Nämlich eigentlich war 2022 das Ziel.
Informationen von unserem Sachsen-Anhalt-Landeskorrespondenten Niklas Ottersbach. Ganz vielen Dank. Und wir haben gerade schon über die Perspektive der Landwirtschaft gesprochen. Die ist von dem Projekt nichts unbedingt begeistert. Und da reden wir jetzt weiter drüber, über Landwirtschaft. Im Rahmen der sogenannten Farm-to-Fork-Strategie will die Europäische Kommission bewirken, dass bis 2030 die Menge der in der Landwirtschaft eingesetzten Pestizide halbiert wird. Und ist es überhaupt machbar, dass dann im Jahr 2050 zum Beispiel auch komplett auf den Einsatz von chemischen Pestiziden verzichtet werden kann? Und wenn ja, wie? Das hat das leitende französische Agrarinstitut INRAE untersucht, eine europäische Studie, und hat heute die Ergebnisse dazu vorgestellt. Und unsere Autorin Susanne Krause, die konnte sich schon vorab über die Ergebnisse kundig machen.
Pourquoi on a mené cette perspective sur une agriculture européenne sans pesticides chimiques en 2050?
Warum wir Zukunftsforschung betrieben haben, um eine Vision der pestizidfreien Landwirtschaft in Europa im Jahr 2050 zu entwickeln? Weil alle politischen Maßnahmen, mit denen seit den 1990er Jahren versucht wird, den Pestizideinsatz zu verringern, nicht die erwünschte Wirkung zeigen, sagt Studienleiter Olivier Morat vom französischen Agrarforschungsinstitut. Institut in Reihe. Die Studie, an der 144 Experten und Expertinnen aus europäischen Ländern beteiligt waren, soll gewissermaßen der Politik Schützenhilfe leisten. Denn sie kommt zu dem Ergebnis, dass es längerfristig sehr wohl möglich sei, bei der Produktion all unserer Nahrungsmittel in Europa auf chemische Pestizide zu verzichten. Vorausgesetzt, Politik, Agrarsektor und Gesellschaft sind bereit zu einem Perspektivwechsel. Im Bericht ist die Rede von einem disruptiven Ansatz, also einem Bruch mit dem aktuellen konventionellen Landwirtschaftssystem. Das setzt beim Pflanzenschutz hauptsächlich darauf, Schädlingsbefall mit chemischen Produkten zu behandeln, also auf kurative Mittel. Der Bericht hingegen verlangt umzusatteln, auf ein Agrarsystem, das dem Aufkommen von Schädlingen vorbeugt.
C'est vraiment en prospective de travailler d'une part sur trois aspects.
Da muss man zu drei Aspekten arbeiten, als da wären die Abwehrkräfte der Pflanze stärken, erforschen, wie sie mit den Mikroorganismen im Boden interagiert. Und der dritte Aspekt, der heute schon besser bekannt ist, die Landschaft im Sinne einer biologischen Regulierung der Schädlinge gestalten. In die Studie eingebunden waren nicht nur Techniker und Wissenschaftlerinnen, sondern auch Landwirte. Entwickelt wurden da ganz konkret drei Szenarien für Agrarsysteme, die ohne chemische Pestizide auskommen, aber dennoch genügend Erträge erbringen. Beim ersten, globaler Markt getauft, geht es insbesondere um Technisierung, digitale Überwachung der Felder und Äcker, Roboter, die befallene Pflanzen einzeln behandeln. Beim zweiten, gesundes Mikrobiom, hauptsächlich um alle Mikroorganismen, die eine Pflanze überirdisch und unterirdisch besiedeln. Szenario 3 setzt, gemäß seinem Titel, ineinandergefügte Landschaften auf komplexe und vielfältige Landschaften. Dieses Szenario trage auch viel bei, um andere von der EU gesetzte Ziele zu erreichen, wie Erhalt der Artenvielfalt, Senkung der Treibhausgasemissionen aus dem Agrarbereich, so Olivier Morat. Es braucht starke, aufeinander abgestimmte politische Maßnahmen. Indem Vorgaben zur Reduzierung von Pestiziden verkoppelt werden mit einer Politik, die den Übergang zu einem pestizidfreien Agrarsystem fördert. Die europäische Agrarpolitik muss also komplett überdacht werden. Eine neue Ausrichtung braucht es auch bei der gesamten Ernährungspolitik sowie bei der Handelspolitik, um in Europa Absatzmärkte für pestizidfreie Waren und neue Standards zu entwickeln.
Ein Beitrag aus Frankreich von Susanne Krause. Ja, der Dieselskandal, der ist fast ein Jahrzehnt schon her, aber er sucht die Autohersteller immer noch heim. 10 Jahre seit Bekanntwerden des Dieselskandals. Mercedes-Benz muss einem Dieselbesitzer unter Umständen Schadensersatz wegen einer unzulässigen Abgasabschalteinrichtung zahlen. Das hat der Europäische Gerichtshof heute entschieden. Die Einzelheiten von Gigi Depper.
Die Chancen für Autobesitzer, vom Hersteller Schadensersatz zu bekommen, sind deutlich gestiegen. Der Bundesgerichtshof, Deutschlands oberstes Zivilgericht, hatte in der Vergangenheit immer wieder gesagt, nein, es gibt keinen Schadensersatz, falls die Abgasreinigung bei bestimmten Temperaturen runtergefahren wird. Die europäischen Regeln, die so etwas eigentlich verbieten, sind nur für die Allgemeinheit da, sollen eben für gute Luft sorgen, die geben aber nicht den einzelnen Autokäufern ein Recht auf Schadensersatz. Das sieht nun das oberste Gericht der EU anders. Es gäbe doch die Papiere beim Neuwagenkauf, die sogenannte Konformitätsbescheinigung, die besagt, dass das Auto den Normen der EU entspricht. Das bedeutet, nach europäischem Recht würde direkt eine Verbindung zwischen dem Hersteller und dem einzelnen Käufer bestehen. Deswegen müssten die Käufer auch die Möglichkeit bekommen, gegen den Hersteller vorzugehen. Damit werden jetzt sicher viele Kunden darüber nachdenken, ob sie klagen wollen. Denn nicht nur Mercedes und VW, sondern auch viele andere Autohersteller in Europa haben Thermofenster verwendet. Vor Gericht wird es dann vor allem darum gehen, ob die Reinigung der Abgase zu Unrecht bei bestimmten Temperaturen eingestellt wird. Die Hersteller hatten bislang immer argumentiert, das sei notwendig, weil ansonsten der Motor Schaden nehmen würde. Das Kraftfahrtbundesamt hatte das auch abgesegnet. Der EuGH hatte aber schon in früheren Entscheidungen gesagt, nein, die Reinigung darf grundsätzlich nicht eingestellt werden. Das Thermofenster ist typischerweise nicht erlaubt. Denn es könne dazu führen, dass die Abgase die meiste Zeit des Jahres nicht gereinigt werden, je nachdem, bei welchen Temperaturen es abschaltet. Und das sei ja nicht Sinn und Zweck der europäischen Vorschriften. Nur ausnahmsweise sei ein Thermofenster erlaubt, wenn andernfalls beim Fahren unmittelbare Schäden entstünden und damit eine konkrete Gefahr drohe. Bislang hatten die deutschen Gerichte das nicht einmal geprüft, hatten Klagen wegen des Thermofensters immer abgewiesen. Nur bei der ersten Klagewelle, als es noch um die Betrugssoftware von VW ging, die nur auf dem Prüfstand Abgase reduzierte, bekamen Kunden Schadensersatz zugesprochen, weil das Handeln von VW eindeutig sittenwidrig gewesen sei. Aber jetzt ist bei den Thermofenstern, also weniger Abgasreinigung bei bestimmten Temperaturen, nun auch Schadensersatz denkbar, selbst wenn das nicht sittenwidrig war. Dabei ist allerdings nicht sicher, wie viel Geld es am Ende gibt, denn die gefahrenen Kilometer dürfen grundsätzlich mit dem Schadensersatz verrechnet werden. Das erlaubt der EuGH. Im konkreten Fall, den das Landgericht Ravensburg dem EuGH zur Prüfung vorgelegt hat, sollen die deutschen Richter aber darauf achten, dass es immer noch eine angemessene Entschädigung für den Kläger gibt. Was allerdings angemessen ist, dazu werden sich die Gerichte hier sicherlich noch viele Gedanken machen.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Am 1. Mai kommt es, das Deutschland-Ticket, aber vielleicht haben Sie selber ja schon ein Abonnement für Ihren öffentlichen Nahverkehr. Ob und wann sich ein Umstieg auf das sogenannte Deutschland-Ticket lohnt, Sabine Krüger berichtet.
Post vom Verkehrsunternehmen im Briefkasten. Dann haben Sie ein Abonnement für den öffentlichen Personennahverkehr und sollen entscheiden, ob Sie zum Deutschland-Ticket wechseln möchten. Melanie Schliebener, Leiterin der Schlichtungsstelle Nahverkehr bei der Verbraucherzentrale NRW, rät, den Brief genau zu lesen.
Was legt Ihnen das Verkehrsunternehmen vor? Es gibt die Möglichkeit, dass die sagen, Ihr Abo bleibt so bestehen, solange Sie nichts ändern möchten. Die stellen dann nur die Regelungen des Deutschland-Tickets vor. Und wenn Sie das haben möchten, müssten Sie sich melden, ich möchte gerne wechseln. Die andere Möglichkeit ist, dass in Ihrem Schreiben steht, wir als Verkehrsunternehmen werden das Abonnement umstellen. Und wenn Sie das nicht möchten, müssen Sie sich beim Unternehmen melden und sagen, bitte lassen Sie es beim alten Abonnement.
Das bundesweit gültige Deutschland-Ticket-Abo wird monatlich 49 Euro kosten. Wessen bisheriges Abo billiger ist und wer nur selten außerhalb des Verkehrsverbundes unterwegs sein wird, behält besser sein altes Ticket. Ist das bisherige Abo aber teurer als das Deutschland-Ticket, entscheiden die Details. Melanie Schliebener.
Das Deutschland-Ticket hat ganz rudimentäre Berechtigungen. Man darf im Nahverkehr Bus, Bahn, Straßenbahn und die Nahverkehrszüge bundesweit nutzen. Das ist das Deutschland-Ticket. Es ist nicht übertragbar, es darf niemand mitgenommen werden, in der Regel auch kein Fahrrad, kein Hund. So, das ist also so ein ganz einfaches Ticket, was aber überall gilt. Sie müssten als Verbraucher jetzt abwägen, ist das für mich interessant. Da muss man einfach gucken, welche Zusatznutzen hat mein jetziges Abo und möchte ich das ändern oder nicht.
Kompliziert wird es dadurch, dass viele lokale Verkehrsbetriebe auch kostenfreie Zusatzangebote zum Deutschland-Ticket machen. Sie möchten, dass die KundInnen bei Ihnen kaufen, statt bei der Deutschen Bahn.
Da kann man sich jetzt schlau machen und gucken, was ist da für mich in der Region im Angebot und was würde ich davon gerne in Anspruch nehmen.
Bei den Kölner Verkehrsbetrieben kann man beispielsweise je Fahrt eine halbe Stunde ein Leihrad nutzen, 1,5 Stunden je Woche ein Lastenrad, sowie tagsüber eine Art Anruf-Sammeltaxi. Vergünstigungen bei einem Carsharing-Anbieter sind auch dabei. Entscheidend sind also die Preise, die Frage, ob man oft bundesweit reist, sowie die Zusatzangebote der örtlichen Verkehrsbetriebe zum bisherigen Abo im Vergleich zu denen des Deutschland-Ticket-Abos.
Also im Augenblick drängt sich der Eindruck auf, oh, ich muss mich ganz schnell entscheiden. Nein, müssen Sie nicht. Sie müssen so Abo schreiben, sicherlich jetzt genau lesen. Aber für alle anderen, die es vielleicht abonnieren möchten, es ist immer verfügbar und man kann in aller Ruhe entscheiden, ob man das haben möchte oder nicht.
PendlerInnen sollten ohnehin erstmal ihren Arbeitgeber fragen, ob er das Deutschland-Ticket als Jobticket anbietet. Dann darf man es gar nicht selbst kaufen, sondern der Arbeitgeber bestellt es.
Jobticket-Angebote sind nochmal besonders attraktiv, weil nach derzeitigem Stand würde man nur noch 34,30 Euro für das Deutschland-Ticket bezahlen. Und das ist natürlich unschlagbar günstig für eine bundesweit gültige Fahrkarte.
Und um den Staatsbesuch von Chinas Präsident Xi in Moskau bei Putin, darum geht es gleich bei meinem Kollegen Christoph Heinemann in den Infos am Mittag. Und am Mikrofon verabschiedet sich jetzt Gregor Lischka.